Erfolg macht sexy. Und das gilt auch für BSV. Der Sport braucht immer mehr Geld, gerade jetzt in Zeiten der Kostensteigerungen. Wir haben es im Prinzip mit selbstständigen Unternehmern zu tun, bei den Spitzensportlern. Und wir verhängen unseren Athleten auch keinen Maulkorb.
Herzlich willkommen bei Inside Communications. Ich bin der Guido und auch diese Woche begrüße ich einen Gast, der ein Thema aus der Kommunikation mitbringt. Mein heutiger Gast ist Johanna Pohl. Hallo Johanna.
Hallo Guido, danke, dass ich heute hier sein darf.
Es ist mir eine Ehre, dich heute hier zu haben, denn du hast ein super spannendes Thema mitgebracht, aber das kommt ja erst später. Jetzt zunächst einmal zu dir. Du kommst aus der wunderschönen Stadt Zwiesel und konntest natürlich nicht in Zwiesel studieren, sondern bist dann für den Bachelor...
Bin ich nach Passau gegangen, auch eine sehr schöne Studentenstadt. Zum Master bin ich dann nach München gegangen.
Warum bist du nach München gewechselt?
Mich hat es einfach gereizt, auch nochmal in einer größeren Stadt zu wohnen. Und hier hat man natürlich dann auch die Möglichkeit, bei verschiedensten Unternehmen zu arbeiten, gerade auch während dem Studium das zu nutzen, dass man da ja noch ein bisschen flexibler ist als vielleicht später mal. Genau, das finde ich eigentlich ganz schön. Und der Studiengang hat sich auch sehr interessant angehört.
Ja, da war die LMU natürlich auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. Jetzt in München, hast du gesagt, bist du hergekommen, bei so interessanten Unternehmen arbeiten kann. Wo bist du denn da hingegangen?
Ich war jetzt zuerst bei einer Medienagentur, war da im Bereich New Business. Genau, und jetzt bin ich gewechselt, bin jetzt im B2B-Marketing bei einem Flurförderzeughersteller.
Und du kommst jetzt mit dem strategischen Thema, und zwar hast du uns Sponsoring mitgebracht. Und zwar ganz, ganz im speziellen Sportsponsoring.
Ganz genau. Das kommt einfach daher, dass ich sehr sportinteressiert bin, das alles sehr gerne verfolge und mich schon immer mal gefragt habe, wie das eigentlich vermarktet wird.
Und wir haben da schon auch eine ganze Weile überlegt.
Wir hatten überlegt, ob wir im Bereich Fußball gehen sollen. Da habe ich mich aber dann letztendlich dagegen entschieden und stattdessen den Deutschen Skiverband angefragt.
Und was waren die Gründe, warum du gesagt hattest, okay, der Skiverband, das finde ich jetzt eigentlich nochmal spannender?
Weil wir ja da zum einen die Einschränkungen in der Saison haben. Der Deutsche Skiverband ist ja nur im Winter präsent. Genau. Mhm. Und wir haben noch zusätzlich die Besonderheit, dass sehr viele verschiedene Sportarten unter einem Dach sind. Also die haben 7 verschiedene olympische Sportarten. Und das finde ich einfach sehr interessant, wie man das schafft, die quasi trotzdem alle unter einer Dachmarke vermarkten und wie man da auch dann zum Beispiel die Nachwuchsarbeit mit unterstützen kann.
Ja, ein wirklich spannendes Thema, das du da ausgesucht hast. Auch eines, das eine hohe gesellschaftliche Bedeutung hat, weil Sport transportiert ja ganz viele Werte, neben der Leistung ja eben auch Fairness und Teamgeist.
Ja, genau. Und das haben wir ja auch in den Einzelsportarten oder den Einzelsportlern.
Ja klar, du hast Trainer, Arzt, Masseur, es sind halt immer Teams, ne? Mit verteilten Aufgaben, die da antreten, selbst wenn man nur einen sieht. Bevor wir aber zu deinem Interview kommen, würde ich gerne einen Blick auf die Kunden der Verbände werfen, die Unternehmen, und kurz mit dir besprechen, welche Rolle Sportsponsoring dort spielt.
Genau, also wir haben da 2 Gruppen zu unterscheiden. Das sind die Ausrüster und die Partner. Die Partner sind in dem Fall dann die Sponsoren. Und bei den Ausrüstern werden die Athleten oder die Athletinnen einfach mit Produkten ausgestattet, die die für ihren Sport benötigen. Wie jetzt ganz banal Sportklamotten. Ja. Die SportlerInnen sind dann quasi die Testimonials der Marke. Sponsoren hingegen nutzen quasi den Sportler oder die Sportlerin als Werbefläche. Das ist dann einfach das Logo des Unternehmens, was dann zum Beispiel noch zusätzlich auf dem, ich sag mal, Langlaufanzug zu sehen ist oder auf der Kopfbedeckung zu sehen ist.
Ja, und zwar in einem sehr, sehr emotional positiven Kontext auch.
Genau, das ist der Vorteil beim Sport. Es wird meistens positiv berichtet oder zumindest sehr emotional berichtet. Da wird über Gewinner geredet, über Stars, über Rekorde. Das ist ja alles bei uns positiv konnotiert.
Ja, und dann ist das ja auch einfach ein Rechenexempel.
Genau, über das Clipping kann man nämlich erfassen, wie oft Sportler mit Bild in der Zeitung zu sehen sind. Und wenn man sich das dann ausrechnet, wenn man stattdessen Anzeigen geschaltet hätte, kommt man als Unternehmen zu dem Ergebnis, dass man als Sponsor gar nicht schlecht abgeschnitten hat.
Ja, ich würde gerne noch den Unterschied zwischen Sponsoring und Spende ansprechen, weil das doch auch eine rechtliche Relevanz hat.
Also man kann vereinfacht sagen, dass eine Spende ein Geschenk ist. Da unterstützt man den Verein, weil man eben unterstützen möchte. Und für die Spenden erhält man dann eine Spendenquittung. Beim Sponsoring ist das Ganze anders. Das ist einfach ein Geschäft. Hier gibt es einen Vertrag und da ist ganz klar drin geregelt, welche Leistungen der Vertragspartner zu erfüllen hat.
Okay, es ist ein super spannendes Thema. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, jetzt das Interview zu hören.
Grüß Gott, Herr Vogel. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit hierfür nehmen und mit mir im Podcast etwas über das Sponsorenmarketing bzw. Management sprechen.
Gerne. Auch von meiner Seite herzliches Grüß Gott.
Zunächst zum Einstieg würde mich mal interessieren, wie Ihr Weg gelaufen ist zum Geschäftsführer Marketing beim Deutschen Skiverband.
Ja, eigentlich ein bisschen untypisch. Das ist dann wieder ein bisschen üblicher für Sportverbände, über den Sport gekommen. Habe aber eigentlich eine naturwissenschaftliche Ausbildung, habe Mathematik und Physik studiert und bin auch über das Thema Skiforschung ins Umfeld des Deutschen Skiverbandes, ins engere Umfeld gerückt und habe dann im Verband zunächst als Pressesprecher gearbeitet. Ab der Saison 99/2000 dann als Alpindirektor des Deutschen Skiverbandes. Von 2007 bis 2011 habe ich als Geschäftsführer der Alpinen Skiweltmeisterschaften in Garmisch-Partenkirchen gewirkt und seit 2012 bin ich jetzt Geschäftsführer der DSV Marketing GmbH, sitze im Vorstand des Deutschen Skiverbandes und versuche so die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für unsere Sportlerinnen und Sportler zu schaffen.
Und wie kann man sich dann mittlerweile Ihren Alltag vorstellen, gerade auch was Sponsoren finden angeht?
Ja, zum einen, wir haben 7 olympische Sportarten und in der Summe knapp 100 Partner im DSV. Da steht natürlich die Partnerbetreuung und die Umsetzung von Aktivierungs- und Werbemaßnahmen von der Idee übers Konzept bis letztendlich zur Umsetzung durch unser Mediateam im Mittelpunkt der Tätigkeiten. Und darüber hinaus sind wir, wie Sie richtig sagen, laufen mit Akquise neuer Partner beschäftigt. Der Sport braucht immer mehr Geld, gerade jetzt in Zeiten der Kostensteigerungen. Und da geht es natürlich um Konzepterstellung, die Erstellung von Präsentationen, um Preisgestaltung, je nach Inhalten der Sponsorenkonzepte. Und zu meinen Hauptaufgaben als Leiter des Marketingteams gehört natürlich auch, das Team zu koordinieren. Und der zweite Schwerpunktbereich bei mir sind Weltcup-Veranstaltungen. Und auch da gilt es, mit den Organisatoren vor Ort und mit den internationalen Verbänden Gespräche zu führen, Verträge zu machen, Hospitality-Themen zu bearbeiten. Das füllt dann schon aus.
Ja, es hört sich auf jeden Fall nach sehr umfangreicher Arbeit an.
Jawohl, sehr abwechslungsreich.
Ja, Sie haben auch gerade gesagt, dass Sie auch mit Weltcup-Veranstaltungen zu tun hat. Unterscheidet sich dann der Alltag stark zwischen Sommer und Winter?
Ja, natürlich. Im Winter haben wir praktisch eine 7-Tage-Woche, aber haben halt einen sehr hohen Outdoor-Anteil, weil wir bei den Weltcup-Veranstaltungen in Deutschland, bei mir kommen noch ein paar internationale dazu, dann vor Ort sind und zum einen die selber ein Hospitality-Angebot machen. Auf der anderen Seite setzen wir vor Ort auch viele Aktivierungsmaßnahmen mit Sponsoren um und deshalb sind wir da voll beschäftigt. Und im Sommer ist es eher ein Bürojob mit zahlreichen Auswärtsterminen bei Sponsoren.
Und wie sieht es in Bezug auf den Olympiazyklus aus? Weil man hört ja zum Beispiel häufiger, dass so Trainerverträge oder sowas sich nach diesem 4-Jahres-Zyklus richtet. Hat das auch Einfluss auf Ihre Arbeit?
Ja, hat es. Hängt allerdings weniger mit Olympia zusammen, aber Partnerschaften machen, wenn wir sie wirklich gut in die Umsetzung bringen wollen, eigentlich eher langfristig Sinn. Und deshalb sind viele Partnerverträge auf 4 Jahre konzipiert. Und da trifft es sehr häufig mit dem Olympiazyklus zusammen, ist aber nicht notwendig. Also ein 2-Jahres-Vertrag ist eigentlich immer Minimum bei Sponsorenverträgen.
Okay. Sie haben ja jetzt schon gesagt, dass Sie 100 verschiedene Partner haben. Wenn man jetzt auf die Webseite vom Deutschen Skiverband schaut, werden direkt auf der Startseite auch Partner vorgestellt. Die werden dann untergliedert in Premium-Partner, Exklusivpartner und Teampartner. Wenn man dann noch weiter schaut, tauchen auch noch Kategorien wie Hauptausrüster und Ausrüster aus. Können Sie uns da vielleicht kurz die Unterschiede erklären, gerade was Sponsoren und Ausrüster angeht?
Ja, das mache ich gerne. Diese Bezeichnungen bilden im Prinzip unsere Sponsorenpyramide ab. Ein Premium-Partner ist ein Partner, der über alle unsere olympischen Sportarten engagiert ist, also dann auch letztendlich auf der Bekleidung der Sportlerinnen und Sportler und aller Trainer und Betreuer sichtbar wird, und zwar eben in allen Sportarten. Wenn sich ein Sponsor nur für eine bestimmte Disziplin engagiert, aber auch TV-relevant sichtbar ist, dann nennen wir ihn Teampartner. Die Exklusivausrüster sind die klassischen Bekleidungshersteller Adidas, Bogner, Zina, Rehol bei unseren Disziplinen, je nach Disziplin eben. Und dann geht es in die Partner- und Ausrüsterebene. Und bei den Ausrüstern steht der Barter-Anteil wesentlich mehr im Vordergrund, während bei diesen Partnern, die ich vorher genannt habe, der finanzielle Beitrag deutlich im Vordergrund steht. Und wir haben halt im Sport viele so klassische Sportausrüster auch, und in diesem Ausrüsterpool sind eben auch die ganzen Skihersteller, Schuhhersteller, aber sie finden dort auch einen Fabrikant für Slalomstangen oder für andere Trainingsmittel, je nach Disziplin eben. Und da haben wir viele Partnerschaften. Das DSV-Logo hat einen sehr hohen Wert, ist ein Gütesiegel, ist ein Qualitätszeichen, und deshalb können wir das ganz gut vermarkten, haben aber hinter diesem sogenannten DSV-Skipool, der bei diesen Ausrüstern und Lieferanten da dahinter steckt, auch einen Solidaritätsgedanken. Für uns ist wichtig, dass sich jetzt eine Skifirma, die jetzt den Topstar ausrüstet, dann nicht nur um die Stars eben kümmert, sondern wer bei uns einen Top-Athleten ausrüsten will, muss gleichzeitig auch eine größere Anzahl von Nachwuchsathleten übernehmen, damit auch Athleten des Nachwuchskaders in den Genuss einer günstigen oder sogar kostenlosen Ausrüstung kommt.
Das heißt, es vermischt sich dann auch zwischen den einzelnen Abteilungen im DSV. Sie suchen jetzt nicht nur Sponsoren für eine Sportart, sondern immer, dass alle Abteilungen so abgedeckt sind, ja, so viel wie möglich.
Es gibt natürlich bei den Ausrüstern, jetzt Beispiel Slalomstangen ist natürlich nur für den alpinen Skisport relevant oder für Skicross dann noch, und andere Trainingsmittel sind es dann eher für den nordischen Bereich. Insofern gibt es ganz spezifische Ausrüster und Lieferanten, die wir suchen, aber häufig auch übergreifend wie bei Physiotherapeuten oder medizinischen Hilfsmitteln und so weiter.
Auch zu den Ausrüstern noch eine Frage, die weichen ja auch häufig von einzelnen Sportlern ab im Vergleich zur Mannschaft. In einer anderen Sportart wie jetzt Fußball sieht man das ja relativ häufig, dass die von anderen Sportunternehmen ausgestattet werden, was zum Beispiel Schuhe angeht. Mir ist ja immer noch das Bild von Mario Götze bei der Pressekonferenz im Gedächtnis, wo er mit so einem riesigen Nike-Print auf dem T-Shirt sitzt und Adidas ja eigentlich den FC Bayern ausrüstet. Kommt sowas Provozierendes auch im Skiverband vor, und wie gehen Sie dann mit sowas um?
Das kommt vor, es lässt sich nicht ganz ausschließen. Wir versuchen das durch eine klare Regelung zu verhindern, solange die Sportlerin oder der Sportler bei offiziellen Trainingsmaßnahmen ist oder bei offiziellen Wettkämpfen, ist das Tragen der offiziellen Bekleidung muss in seinem privaten Umfeld, das heißt aber auch nicht im Kontext zum Deutschen Skiverband, darf er auch Fotos mit anderen Ausrüstern zum Beispiel dann posten. Und das versuchen wir halt entsprechend auseinanderzuhalten, gelingt nicht immer ganz, und ja, da vermitteln wir halt zwischen dem Verband und den Sponsoren, und auf der anderen Seite versuchen wir halt auch immer wieder die Aktiven darauf hinzuweisen, dass sie ja da ein bisschen mehr Verantwortung auch übernehmen für den Nachwuchs, weil hier geht es letztendlich um dieses Solidarsystem, das auf dem Spiel steht, und deshalb ja, sind wir da sehr dahinterher, dass wir hier ein cleanes Erscheinungsbild letztendlich geben.
Also sind Sie dann da auch oder Ihr Team mit den einzelnen Athleten, deren Sponsoren im Austausch, damit es eben nicht zu solchen Vertragsbrüchen, sage ich mal, kommt?
Da wenden wir uns direkt an die Athleten, weil die sind letztendlich verantwortlich dafür, was sie dann veröffentlichen. Bei uns ist die Grauzone grundsätzlich eher breiter als im Fußball. Beim Fußball sind sie sogar Angestellte des Verbandes. Wir haben es im Prinzip mit selbstständigen Unternehmern zu tun bei den Spitzensportlern. Insofern ist es wichtig, dass wir dieses System sauber organisieren. Und ja, da gehen wir immer wieder in die Kommunikation, schulen die Athletinnen und Athleten entsprechend. Und dadurch kommt es sehr, sehr selten vor.
Okay. Und in unserem Vorgespräch haben Sie ja auch schon anklingen lassen, dass die Sponsorensuche sich nicht unbedingt immer leicht gestaltet. Wie gehen Sie bei sowas vor? Und ist es nicht auch in gewisser Weise ein Teufelskreis, weil Unternehmen vielleicht immer eher Sportarten unterstützen wollen, die erfolgreich sind, um die eigene mediale Aufmerksamkeit ja hochzuhalten, gleichzeitig Sportarten aber auch erst erfolgreich werden, wenn sie Sponsoren haben?
Ja, diese Abhängigkeit gibt es, und deshalb sind wir sehr froh im Deutschen Skiverband, dass wir ja so ein Vollsortiment da sind. Letztendlich mit den Disziplinen Biathlon, Langlauf, nordische Kombination, Skisprung, Alpin, Skicross und Freeski, die wir vermarkten. Und da haben wir natürlich auch die Möglichkeit, im Prinzip nicht, also kommt bei uns erstmal in einen Topf und wird dann bedarfsgerecht verteilt. Natürlich spielen die erfolgreichen und die medial relevanten Disziplinen eine größere Rolle und müssen von uns auch auf jeden Fall abgesichert werden. Und wir können durch dieses breite breite Sortiment natürlich auch Täler in der einen oder anderen Disziplin mal besser ausgleichen. Dann haben die Biathleten einmal, sind vielleicht mal nicht so erfolgreich. Dafür springen die Skispringer gerade besonders gut. Die Alpinen waren schnell den Berg runter. Und so gelingt es uns insgesamt schon, also letztendlich auch immer wieder Erfolge vorzuweisen. Die sind natürlich das Fundament für solide Partnerschaften. Und wenn ich gesagt habe, dass es nicht einfach ist, für den Wintersportsponsoren zu akquirieren, dann auch vor dem Hintergrund, dass unsere Stadien natürlich nicht so im direkten Umfeld der Unternehmen liegen. Wir sind in den Mittelgebirgen und am Alpenrand letztendlich mit unseren Wettkampfstätten und die Wettkämpfe finden dort nicht so regelmäßig wie jetzt in der Fußball-Bundesliga zum Beispiel statt und dadurch sind wir nicht so automatisch im Blickfeld. Das Thema Standortmarketing fällt für ein Unternehmen weg und deshalb ist es für uns wichtig, die Entscheider in den Unternehmen zu emotionalisieren und unseren Sport zu zeigen, sie dann auch mal vor Ort zu bringen, dass sie das erleben, was es letztendlich heißt, beim Wintersport-Event zu sein. Der Wintersport an sich, der Schnee, die Natur, die Berge, das ist eine ganz spezielle Atmosphäre, die man da erleben kann, auch die Nähe zum Sport an sich. Und das versuchen wir zu transportieren. Und wenn uns das nicht gelingt, die Menschen vor Ort zu bringen, dann müssen wir das über Bilder letztendlich zu den Partnern oder zu den potenziellen Partnern transportieren und entsprechend sind unsere Präsentationen dann auch aufgebaut.
Sie haben jetzt von Emotionalisieren gesprochen. Das funktioniert ja aber bestimmt auch, wenn die Entscheider von Unternehmen im Fußballstadion sitzen. Mit welchen Argumenten können Sie irgendwie punkten? Also ich stelle mir das schon schwierig vor, ja, ein Unternehmen zu überzeugen bei Sportarten, die ja eigentlich nur im Winter stattfinden. Sie so im Sommer relativ wenig, es wird immer mehr, aber relativ wenig Aufmerksamkeit haben.
Ja, da haben wir zum einen das Glück, dass der Fußball dann auch mal eine Winterpause macht, in denen die Unternehmen auch werben wollen. Die Disziplinen des Deutschen Skiverbands sind über die langen Sporttage auf ARD, ZDF unheimlich präsent. Also in diesen Zeiten hat ein Premium-Partner bei uns deutlich mehr Fernsehzeit, als es im Fußball hätte. Mhm. Wo wir uns sehr stark unterscheiden, ist natürlich, was die Sportlerinnen und Sportler angeht. Es sind nahbare Sportler, es sind sehr bodenständige, es ist einfach eine andere Klientel. Wir prägen immer diesen Begriff der Skifamilie, aber es geht tatsächlich einfach familiärer zu. Man kommt näher an die Sportlerinnen und Sportler ran, näher an die Mannschaften heran. Und nicht umsonst haben wir viele Sponsoren, mit denen wir jahrzehntelang jetzt zusammenarbeiten. Also die verlassen uns nicht, ob das jetzt ein Adidas ist, ein Bogner, ein Audi, ein Würth und so weiter. Und deshalb ist es schon ein erfolgreiches Konzept, aber man muss die Partner erstmal davon überzeugen.
Ja, aber das stimmt. Die Partner, die sind einem schon sehr präsent, wenn man an den DSV denkt. Die gehören irgendwie auf den Anzug mit dazu. Wenn Sie jetzt auf neue Unternehmen zugehen, nach welchen Kriterien gehen Sie dann auch bei der Auswahl vor? Weil ich könnte mir jetzt schon auch vorstellen, dass das Unternehmen einen Einfluss auf das Image von der Mannschaft oder dem Verband generell dann auch hat.
Das strahlt natürlich ab und auch für die Sponsoren, die bislang schon tätig sind. Andererseits sind wir jetzt nicht in der Lage, dass wir jetzt aus einem großen Bewerberkreis einfach so auswählen. Also die Akquise ist jetzt nicht einfach. Insofern ist unsere Herangehensweise eigentlich die, dass wir eben die Argumente, die ich vorher schon genannt habe, die Emotionalisierung vor Ort, die Natur, die Sportlerinnen und Sportler in den Vordergrund stellen. Da natürlich sind's Kennwerte, mit denen wir letztendlich Unternehmen überzeugen können, Werbewerte, Reichweiten, Quoten, TV-Präsenz. Letztendlich bietet der Skisport einen sehr, sehr guten Return of Investment und das macht uns natürlich interessant. Und am Ende geht es dann den Unternehmen um einen guten Zielgruppenfit. Letztendlich wollen sie emotionalisieren, wollen viel für ihr Image tun und dann hängt es natürlich auch davon ab, welche Zielgruppe will ich erreichen. Und der ist wichtig, der ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Plattform, ob jetzt TV oder dann Social Media. Und da braucht man entsprechende Passung und wenn man da zusammenkommt, hat man eigentlich eine gute Gesprächsgrundlage. Was jetzt neu hinzukommt, sind natürlich so Nachhaltigkeitsthemen. Wir haben ein Nachhaltigkeitskonzept und machen uns da auf dem Weg, auch entsprechend dann immer nachhaltiger zu agieren. Und das geht natürlich auch dann nur glaubwürdig, wenn man auch mit Partnern zusammenarbeitet, die einen ähnlichen Weg mitgehen.
Die Nachhaltigkeit ist vielleicht ja auch ein Aspekt, der es für Unternehmen interessanter macht, gerade den Deutschen Skiverband. zu unterstützen durch die ständige Präsenz im Winter?
Ja, also am Winter kann man halt auch absehen, dass was passiert. Wir sind leider Gottes mit dem Winter oder mit dem Skisport ja immer wieder mal in einer Strafraumdebatte wegen der maschinellen Beschneiung. Energetisch ist es eigentlich weniger relevant. Am Ende ist es immer die Mobilität, hauptausschlaggebend für den Ausstoß von Treibhausgasen ist, auf die individuelle Anreise. Aber auch da müssen wir tätig werden, um letztendlich in der Summe einen möglichst geringen Fußabdruck zu haben. Und da wollen auch wir unseren Beitrag leisten. A, reduzieren, B, aber auch den gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, das Bewusstsein bei den Menschen draußen zu schüren, dass wir was tun müssen. Und Klimawandel ist am Wintersport halt auch abzusehen. Wenn es kritisch Winter gibt oder wenn die Schneefallgrenze so kontinuierlich dann ansteigt, und deshalb kann man am Wintersport natürlich auch ganz gut Beispiele setzen, um pro Natur letztendlich auch Sponsorenengagements sichtbar zu machen.
Und Sie haben jetzt schon häufiger auch von Emotionalisieren gesprochen. Da waren jetzt sicherlich die letzten Olympischen Spiele relativ gut dafür. Gerade die überraschenden Erfolge im Langlauf mit dem Staffelsilber und dem Olympiasieg im Teamsprint, dient sowas dann sponsorentechnisch zum Aufschwung? Weil Langlauf war jetzt die letzten Jahre nicht unbedingt so erfolgreich aus deutscher Sicht. Dadurch sind ja dann auch TV-Sendezeiten oder sowas relativ klein gehalten worden. Das ist ja jetzt dann sicherlich ein bisschen anders, oder? Es kommt sicherlich ein medialer Aufschwung auch.
Ja, wir gehen auch davon aus, dass sich medial jetzt die Präsenz des Langlaufs im nächsten Winter erhöhen wird. Das Fernsehen orientiert sich immer am Erfolg der Sportarten, wie lange Sportarten dann präsentiert werden oder ob es jetzt eine Live-Übertragung gibt oder nur eine Zusammenfassung. Da wird der Langlauf im nächsten Winter sicher profitieren. Die Sponsorennachfrage reagiert nicht so schnell. Also da muss man dann schon ein paar Jahre dann wirklich erfolgreich mitmischen, um das Vertrauen der Sponsoren dort auch wieder zu gewinnen. Aber der Erfolg ist letztendlich das Fundament für solide Sponsorenpartnerschaften. Und deshalb ist es sehr wichtig für uns und hat uns auch besonders gefreut, dass die Langläuferinnen solch große Erfolge bei Olympia feiern konnten.
Also er erleichtert Ihnen Erfolg, so die Kontaktaufnahme zu unternehmen, wenn man einfach das vorweisen kann, dass der Sport da erfolgreich
Erfolg ist. Erfolg macht sexy. Das gilt auch für den DSV.
Sie haben ja schon gesagt, dass der DSV verschiedene Leistungssportarten unter sich hat und auch mit sehr unterschiedlicher medialer Aufmerksamkeit, TV-Sendezeit und so weiter. Wir haben gesagt, dass das auch von den Erfolgen der einzelnen Sportarten und SportlerInnen abhängt. Inwiefern können Sie als Verband überhaupt Gegenleistungen versprechen, was die mediale Aufmerksamkeit angeht?
Bei unseren Weltcup-Veranstaltungen haben wir Rahmenverträge mit dem Fernsehen. Da gibt es Sendeabsichten, an denen orientieren wir uns, wenn die mal nicht eingehalten würden, weil das Programm so dicht ist oder ein anderes wichtiges Event dann verschoben wurde und dadurch kommen nur 15 Minuten Zusammenfassung von einem Weltcup aus Deutschland, dann müssen wir mit entsprechenden Abzügen leben. Und die sind vertraglich dann mit den Sponsoren entsprechend vereinbart. Dann verdienen wir weniger Geld. In der Regel orientieren wir uns da aber an langjährigen Erfahrungen und wissen in etwa, in welchem Umfang die Veranstaltungen dann übertragen werden in Deutschland. Wir koordinieren ab März, April den Kalender des nächsten Jahres, setzen uns mit dem Fernsehen zusammen, sprechen da, wissen dann auch, welche Tage vielleicht im Januar, weil da besonders viele Events sind, kritisch werden könnten und schauen, dass wir da entsprechend gute Lösungen dann finden. Und ja, wenn es da wirklich Verschiebungen gibt und sich da was ändert, das ist unser Risiko. Das sichern wir uns aber auch über Versicherungen dann ab.
Jetzt steht ja im nächsten Winter, wir haben schon häufiger jetzt über Fußball gesprochen, die Fußball-WM an, die ja auch in den Wintersportkalender so einfällt. Wir haben schon gehört, dass der Skisprungkalender entsprechend angefasst wird, dass die früher anfangen, um dann eine Pause einzulegen. Wie schauen Sie dann da drauf? Weil Fußball ja doch immer noch irgendwie in Deutschland die Volkssportart Nummer 1 ist und sicherlich auch die Fernsehbeiträge sich dann danach richten, dann wird vielleicht weniger Biathlon übertragen und dafür irgendein Fußballspiel mehr. Also haben Sie da irgendwie Angst vor enormen Umsatzeinbußen durch Sponsoren?
Nein, haben wir jetzt nicht, weil sich die Skikalender ein bisschen daran angepasst haben. Vielleicht nicht in dem Umfang, wie ich es gerne gewünscht hätte. Wir haben eine eigene Veranstaltung in diesem Zeitraum mit den Skispringen Damen und Herren in Titisee Neustadt. Da werden die Startzeiten entsprechend früh sein. Möglicherweise verlieren wir dadurch etwas an Quote und damit geringfügig an Einnahmen, aber das ist immer noch besser, als kein Event zu haben. Aber es ist klar, wir müssen in dieser WM-Zeit, finden wir entweder gar nicht statt. Das letzte Novemberwochenende ist sehr stark vom Fußball belegt. Ansonsten müssen wir wahrscheinlich bis 14 Uhr das Feld räumen, dann reagiert König Fußball.
Ja, leider auch im Winter dann.
Sie brauchen mich nicht fragen, was ich davon halte, im Winter die Fußball-WM abzuhalten.
Ich glaube, wir haben da eine relativ ähnliche Meinung dazu. Wenn sich jetzt Sponsoren dann entscheiden, den DSV nicht mehr weiter zu unterstützen, bleiben Sie dann mit den Unternehmen in Kontakt, um eventuell, damit der Kommunikationsstrang nicht abreißt, um die eventuell wieder zu überzeugen, zurückzukommen als Sponsor?
Ja, bleiben wir. Es gibt auch immer wieder mal unterschiedliche Ausprägungen der Engagements. Manche reduzieren mal ein bisschen, gehen dann wieder höher. Aber meistens sind es ja auch enge persönliche Kontakte, die wir zu den Entscheidern haben. Die bleiben erhalten und dann bleibt man im Gespräch. Im einen oder anderen Fall ergibt sich dann später wieder ein Wiedereinstieg. Manche verabschieden sich dann einfach von der Sportart.
Bleiben Sie auch über Einzelsportler mit den Sponsoren in Kontakt? Wenn jetzt ein Sponsor der ersten DSV unterstützt hat und dann nur noch einzelne Sportler, bleiben Sie dann darüber auch in Kontakt oder ist es komplett unabhängig?
Es ist seltener der Fall, dass wir jetzt dort direkt oder intensiv mit Sponsoren der Sportlerinnen und Sportler agieren. Es gibt ein paar überlappende, da haben wir genauso enge Kontakte und unser Media-Team unterstützt unsere Aktiven natürlich auch bei der Erstellung von deren Content und von daher kennt man sich untereinander und arbeitet da gut zusammen.
Okay. Und jetzt komme ich mal auf einen ehemaligen Athleten zu sprechen, der sich nicht unbedingt positiv über das Design von Langlaufanzügen geäußert hat. Vielleicht ja sogar mit der Gefahr, dass sich das negativ auf das Verhältnis zwischen diesem Ausrüster und dem Verband ausprägt. Wie sehen Sie sowas oder wie beeinflusst es auch die Arbeit des Marketingteams?
Es macht etwas zusätzliche Arbeit, aber wir haben mündige Athleten und wir verhängen unseren Athleten auch keinen Maulkorb. Und wenn man weiß, dass insgesamt 700 Personen eine Ausstattung bekommen, ist auch klar, dass nicht jedem das Design dann immer gefällt. Damit muss man leben. In so einem Fall vermitteln wir auch immer, und es hängt halt sehr stark von der Art und Weise ab, wie sowas passiert, ob so ein Feedback über das Design dann unbedingt in der Öffentlichkeit stattfinden muss, sei mal dahingestellt, aber da sind wir in der Kommunikation und müssen an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht mal mit dem entsprechenden Ausrüster halt dann wieder ein bisschen schlichten und vermitteln und führen dann ein Feedbackgespräch, sodass das Ganze auch eine konstruktive Kritik wird.
Jetzt werden wir passend zur jetzigen Jahreszeit auf den Sommer zu sprechen kommen, zum Ende noch. In den letzten Jahren haben ja soziale Medien auch immer weiter an Präsenz aufgenommen. Gerade in diesem Jahr kann man ja die einzelnen Lehrgänge recht gut über Instagram verfolgen. Ist es so für Sie leichter, Sponsoren auch vom DSV überzeugen zu können, weil die Aufmerksamkeit schon langsam irgendwie über das ganze Jahr sich verteilt oder hat das relativ wenig Einfluss?
Ja, ist schon ein wichtiges Asset, aber nicht das Allerwichtigste. Die Präsenz im Winter dominiert und Wettkampf ist halt einfach nochmal emotionaler als Training. Aber eine Präsenz über den Sommer ist für unsere Partner natürlich schon nochmal ein wichtiges Argument, sich mit uns auseinanderzusetzen. Nicht umsonst haben wir in unsere Social-Media-Kanäle auch entsprechend investiert, haben inzwischen 12 Mitarbeiter, die in dem Team arbeiten, um diese Präsenz dann auch zu zeigen. Wir sind die Nummer 2 der deutschen Sportverbände hinter dem Fußball. Wir schlagen den Fußball deutlich bei unserer Interaktionsrate. Wir haben in den Wintermonaten 4,5 Millionen Interaktionen. Also das ist die doppelte Rate selbst großer und bekannter Fußballclubs. Also das Fan-Engagement ist richtig hoch bei uns, da sind wir stolz drauf. Also der Content, den wir produzieren, begeistert unsere Fans und Follower und deshalb wollen wir das auch in den Sommermonaten nutzen und diese enge Bindung unserer Fans zu unseren Sportlerinnen und Sportlern da natürlich auch nutzen und davon profitieren am Ende auch die Sponsoren.
Kann ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sprechen, dass das sehr hilft.
Das freut uns.
Dann gibt's im Sommer ja auch jetzt immer mehr Events. Jetzt findet ja dieses Jahr die Sommer-WM im Biathlon in Ruhpolding statt. Es gibt verschiedene Berglauf-Events oder City-Biathlon-Veranstaltungen, deutsche Meisterschaften und sowas, was alles im Sommer stattfindet. Macht es die Arbeit schwerer, weil auch für solche Events dann Sponsoren gefunden werden müssen oder ist es ein komplett anderer Bereich?
Es macht es eigentlich nicht schwerer. Diese Events werden von Organisatoren vor Ort vermarktet. Da schalten wir uns relativ wenig ein. Mhm. Ja, es kommt der Wunsch aus dem Sport, diese Veranstaltungen, deutsche Meisterschaften zum Beispiel, über Livestream dann zu übertragen. Das ist zusätzlicher Aufwand, sind zusätzliche Kosten. Da spielen dann Sponsoren wieder eine größere Rolle. Aber es ist nicht unser Ziel, jetzt das Engagement des DSV in den Sommer auszudehnen. Die deutschen Meisterschaften finden statt, weil sie im Winter keinen Platz mehr haben. Und dann gibt es eben klassisch diese Sommer-Grand Prix der nordischen Kombinierer und Skispringer. Das sind internationale Events und heuer ausnahmsweise mal eine Sommer-WM im Biathlon in Deutschland. Die besetzen wir sonst nicht einmal mit unseren besten Athletinnen und Athleten, aber heuer bei der Heim-WM in Ruppolding am letzten Augustwochenende sind die natürlich alle am Start. Das ist jetzt mal was Besonderes für uns, aber in der Regel spielt bei dieser Terminplanung eigentlich steht das Training im Vordergrund. So eine Woche stört dann eigentlich den langfristigen Trainingsaufbau.
Da kommt wieder der Spruch, dass der Wintersportler im Sommer gemacht werden muss.
Ist es.
Ja, sehr interessant. Das war's auch schon mit meinen Fragen. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Einblicke in die Arbeit. Ich denke, das waren einige Aspekte, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, wie man Unternehmen davon überzeugen kann, dass der Wintersport doch sehr interessant ist. Danke.
Ja, das versuchen wir immer. Auch von meiner Seite herzlichen Dank für das nette Gespräch.
Ein spannendes Thema, Johanna. Danke. Was waren aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte?
Ich habe drei, die ich jetzt hervorheben würde tatsächlich. Das ist zum einen mal, was ich gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte, was mich aber bestimmt beim Kauf meiner Wintersportprodukte auch schon mal beeinflusst hat, ist das Logo des DSV als Qualitätsmerkmal. Mhm. Das sticht einem ja dann doch auch mal ins Auge, wenn man da bewusst drüber nachdenkt. Und dann, was ich auch sehr spannend fand, dass der Herr Vogel das hervorgehoben hat, die Nahbarkeit der Sportler, dass da vielleicht gar nicht so die Konkurrenz zum Fußball entsteht, weil man ganz anders an die Sportler rankommt. Ein Fußballer ist ja für uns unantastbar eigentlich. Mhm. Und das haben wir im Wintersport komplett anders. Das fand ich sehr interessant, wie damit gearbeitet werden kann. Und was ich auch noch sehr interessant fand, war die unterschiedliche Ausprägung der Partnerschaften, dass eine Partnerschaft nicht immer von 0 auf 100 gehen muss, sondern dass es da auch verschiedene Ausprägungen gibt und ja, dass da gegenseitig dann wohl so eine Wertschätzung besteht, dass man da unterschiedliche Ausprägungen von beiden Seiten ja auch in Kauf nehmen kann.
Ja, ich hatte auch so einige Aha-Momente, insbesondere wie sehr sie gesellschaftsrelevante und sportpolitische Themen mit dem Sponsoring-Konzept verwoben haben. Das habe ich in dem Maß auch vorher gar nicht so erlebt.
Was meinst du dann damit?
Ich finde das Konzept toll, dass die Nachwuchsförderung in das Sponsoring-Konzept eingewoben ist zum Beispiel. Also, dass ein Ausrüster eines etablierten Sportlers sich dazu verpflichten muss, auch einen Nachwuchssportler auszurüsten.
Ja, das fand ich auch sehr
ganz
spannend.
Ja. Sehr smart und auch gut, es fühlt sich so richtig an, dass es so ist. Ja. Das fand ich echt gut. Und auch, dass sie das Verknüpfen des Sponsorings mit dem Thema Nachhaltigkeit, also die CO2-neutrale Anreise zu Skigebieten, dass die ganzen Themen, die da einfach dran angedockt waren, das fand ich so rund.
Ja.
Er hat da so viele Facetten berücksichtigt, ganz, ganz toll.
Ja, das fand ich auch sehr toll.
Tausend Dank, Johanna, für diese tolle Folge.
Ja, ich sag danke. Wenn ihr jetzt noch Fragen zur Sendung habt zum Thema Sponsoring im Speziellen, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden unter der E-Mail-Adresse feedback@insidecommunication.de. Wir werden diese Fragen dann auf unserer Webseite oder unseren Social-Media-Kanälen beantworten.
Und wir sind auch über jedes Feedback dankbar, auch hier über E-Mail, die Social-Media-Seiten und natürlich auch auf Spotify und Apple Podcasts, wo man Reviews schreiben und Sterne vergeben kann. Und das Wichtigste, wo man diesen Podcast auch abonnieren kann.
Genau, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch über eine Unterstützung. Dazu haben wir die Möglichkeiten auf unserer Webseite angegeben und wir freuen uns über jeden, der dieses Format weiter unterstützen möchte. Vielen Dank.
Vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.